for Change bei Staufen.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast für Unternehmen im Wandel. Mein Name ist Janice Köser und ich bin Manager der Akademie bei der Staufen AG. Wir bei Staufen sind davon überzeugt, dass in jedem Unternehmen ein noch besseres steckt. Heute bei uns zu Gast ist Anna Kopp, seit 2015 Director IT bei Microsoft Deutschland. Zuvor war sie in der globalen Funktion als Customer Satisfaction Lead und leitete die EMEA-weite mittelständische Vertriebsorganisation über 72 Länder. Seit 2017 ist Anna zudem Niederlassungsleiterin der Zentrale in München. Eins kann ich euch versprechen, mit Anna erwarten euch heute 28 Jahre geballte Branchenerfahrung, gebündelt in einer unglaublichen Powerfrau. Anna hat eine der spannendsten Aufgaben, die Microsoft bereithält. Als Director IT verantwortet sie die Fusion von Geschäftsprozessen und Technologie bei Microsoft Deutschland. Und ihr Fokus liegt auf Effizienz und Simplification. Eine Strategie, mit der die Digitaltransformation erfolgreich gelingen soll. Als gebürtige Schwedin ist sie Herzblutspezialistin für die neue Arbeitswelt aus kultureller, politischer und praktischer Perspektive. Das habe ich gelernt und das werdet ihr merken. 2020 wurde sie zu einer der inspirierendsten Frauen hierzulande gewählt und bereits mit mehreren Technologie- und Industriepreisen und Diversity and Inclusion Awards ausgezeichnet. Und zwei kleine private Einblicke, die dich, liebe Anna, eben auf diesem Terrain auch zur Powerfrau für mich machen, ist, dass du in deiner Freizeit die Welt auf deinem 1200 GS BMW-Motorrad bereist, am liebsten im Gelände und sogar bereits an die Rallyes gefahren bist. Und du bist Sängerin deiner eigenen Bands, darunter die deutsche Microsoft-Band, die letztes Jahr sogar ein Album veröffentlicht hat. Also wow, 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 liebe Anna. Und mich reizt es ganz besonders zum Start jetzt von dir als Head of IT von Microsoft Deutschland und Expertin für New Work zu erfahren, wie du unseren Hörern das Buzzword Digitalisierung überhaupt erklären würdest und auf welchem digitalen Niveau sich aus deiner Erfahrung die meisten Unternehmen in Deutschland aktuell befinden.
Vielen lieben Dank für diese Einleitung. Zuerst sage ich dazu, man fragt sich, wie schafft sie das alles? Tatsächlich ist es, weil wir digitalisiert haben. Das ist das Leben sowohl beruflich als privat. Das fließt ja alles so zusammen. Und das können wir heute ein bisschen eruieren im Gespräch. Und gerade so dieses Digitalisierung, Buzzword. Ich habe eine kleine Geschichte, die erzähle ich da immer. Wenn man jetzt eine Zeitschrift nimmt, und ein gelber Marker, so ein PC-Zeitschrift, haben wir alle unser Favorite. Und dann malt man überall digitale Transformation und alles mit 4.0 dahinter und Digitalisierung und so weiter. Wie viele Seiten hat man dann übrig? Eine Dell-Werbung und irgendwie so die Übersichtsseite. Und ich verstehe Unternehmen, dass die sagen, das ist doch Buzzword und was bedeutet das alles für uns? Und immer wenn ich mit Kunden spreche, dann sagen die, wir sind anders. Und jeder meint, ja, wir sind unterschiedlich auf dieser Journey. Aber tatsächlich, wir sind alle gleich. Wir sind irgendwo auf dieser Reise Digitalisierung. Ich freue mich tatsächlich, dass wir in Deutschland viel weiter sind, als wo ich damals diesen Job angefangen habe. Ist es dann doch jetzt 7 Jahre. Und vor 7 Jahren habe ich mit Kunden besprochen, dass wie soll ich in den Cloud gehen und mein Geschäftsführer erklären, dass er da investieren muss, wenn er sich selber immer noch seine E-Mails von der Sekretärin ausdrucken lässt und auf den Tisch legt. Da kann ich ihn nicht dazu bewegen, Millionen auszugeben. Und heute und vor allem durch die Pandemie, da hat unser oberster Chef bei Microsoft hat was Gutes gesagt. Wir haben 2 Jahre Digitalisierung in 2 Monaten erlebt. Wir haben, und das freut mich sehr, auch in den Schulen, da es gibt noch viel zu tun. Aber hey, wir sind da ein gutes Stück Berg runtergerutscht, würde ich sagen.
Anna, die Pandemie ist noch lange nicht besiegt. Verbesserung ist auf jeden Fall spürbar, Erholung absehbar. Ich habe viele Social-Umfragen beobachtet, die erstmal ein widersprüchliches Bild auftun. Weißt du, die Mehrheit der Antwortgeber möchten weiterhin die Option haben, von zu Hause zu arbeiten. Und genauso viele wollen dann endlich wieder mehr persönliche Kontakte im Office haben. Du bist jetzt seit vielen Jahren bekannt als eine leidenschaftliche Vordenkerin in Sachen neue Arbeitswelt. Und welchen Einfluss hat die digitale Transformation denn bereits heute auf unsere Arbeitswelt aus deiner Sicht?
Zwei Sachen, so ein bisschen Storytelling hier. Nummer eins ist, früher hat es fängt schon bei der Sprache an, faszinierend. Damals haben wir unsere Kollegin erzählt, hey, am Freitag bin ich nicht da, dann arbeite ich von daheim. Oder? Oder so jede zweite Woche und es gab mal alle möglichen Regelungen. Am Anfang haben ja Arbeitgeber viel Angst gehabt. Dann, was ist, wenn Leute gar nichts tun? Realität, wir wissen, Leute arbeiten zu viel von zu Hause. Wenn man diese Bauchangst hat, was ist, wenn Leute glauben, dass ich nichts tue? Ja, und dann beißt sich die Katze im Schwanz und dann arbeitet man mehr als sonst im Büro. Das Interessante, wie die Sprache sich wandelt, ist, jetzt erzählt man, ich bin nächste Woche Dienstag und Donnerstag im Büro. Nicht, wann ich zu Hause bin, sondern wann ich reinkomme. Das stellt alles auf den Kopf. Und vielleicht, so wie wir bei uns, wir haben gesehen, dass wir vor der Pandemie mit einer 100%igen Vertrauensarbeitszeit, Vertrauensarbeitsort, also volle Freiwilligkeit, hatten wir eine Belegung von 60%. Nach 3 Jahren ziemlich flat mit so von 58 bis 62 anonym auf IP-Adresse immer im Büro gezählt. Es ist wirklich flach gewesen. Also 3 Tage Büro und 2 Tage daheim. Und ich glaube selber, dass vielleicht wird sich gerade diese Ratio so 60-40 auf 2 Tage Büro und 3 Tage von zu Hause. Durch die Effizienz, aber gleichzeitig die Menschen treffen. Und manchmal bin ich effizienter zu Hause. Ich power meine Calls und meine Meetings durch und ich muss abarbeiten. Aber manchmal bin ich im Büro effizienter, zum Beispiel große Kundenmeetings. Ich brauche ein Whiteboard, ich brauche einen Raum, ich brauche Technologie, ich habe eine Demo, ich habe ein Webinar-Training und brauche dann die Werkzeuge. Das ist Punkt 1. Und Nummer 2 ist, dass die Arbeitsstätte wird nicht mehr so Arbeitsplatz. Ich gehe nicht in der Arbeit zum Arbeiten, weil da habe ich keine Zeit zum Arbeiten. Ich komme ja zu gar nichts. Ja? Ich habe Meetings und Zeug, aber so Arbeiten tue ich lieber von zu Hause. Und das, dieses typische Montag bis Freitag, ich komme rein, ich arbeite, ich gehe heim, wird nicht so sehr sein, sondern ich komme rein, weil ich einen Zweck habe, um Leute zu treffen, um Meetings, Kaffee trinken, auch schöne Sache. Und wie gesagt, die Technologie dann zu nutzen und andere Aktivitäten. Das bedeutet, dass der Arbeitsplatz wandelt sich und ist nicht mehr mein Schreibtisch, mein Büro, sondern es ist eine Begegnungsstätte, keine Arbeitsstätte. Weil ich gehe rein zum Treffen, Kunden intern, extern etc. Und wegen der Technologie glaube ich, dass für viele Firmen wird der Arbeitsplatz auch ein Showcase, eine Ausstellungsstätte. Ich zeige da, was ich tue. Wenn Kunden zu uns kommen, muss das so effizient sein und so viel Value haben, weil jetzt anfliege nach München, um PowerPoints anzuschauen. Mit unseren Umweltproblemen heute ist das ein Unsinn, weil das können wir alle schön über Teams machen, sondern wenn ich dann tatsächlich anreise, dann will ich was sehen, anfassen, Technologie, Demos, End-to-End. Und so wird von also Arbeitsplatz zu Begegnungsstätte und Ausstellungsstätte.
Auf welche Veränderungen müssen oder dürfen, ich mag das Wort müssen nicht, dürfen sich Unternehmen und ihre Mitarbeitenden künftig einstellen? Denn meine Wahrnehmung ist, dass unser Umstieg auf diese Remote-Arbeit häufig dazu geführt hat, dass einzelne Teams zwar enger zusammengerückt sind und enger wurden und geschweißter, gleichzeitig wurde die Verbindung zu weiter entfernten Kontakten eher loser. Anna, wie wird die Arbeitswelt der Zukunft denn jetzt aussehen? Magst du uns ein Bild zeichnen, wenn du zeichnen dürftest?
Ja, diese Watercooler-Gespräche. Es ist, habe ich oft gehört, und ich finde es schön, wie viele Firmen schon selber irgendwelche Lösungen dafür ausgedacht haben. Dass man so Morning-Coffee-Calls hat, dass man in Chatrooms oder so, da wo man ganz einfach reingehen kann, dass Gespräche auch ein bisschen angekurbelt werden, wie wir hatten zum Beispiel, es ist eine blöde Aktivität, aber bei Microsoft war fast jeder war ja irgendwo auf der Welt und wir haben dann unsere Starbucks-Tassen. Ich bin heute in Chicago, ich bin in Las Vegas, ich bin in Malaysia. Und da hast du hunderte von diesen Starbucks, also bunte Tassen und da war ich auch und plötzlich hat man so ein Gespräch und wie schön und dieselbe Tassen und so weiter. Man muss sich Mühe geben. Und gleichzeitig glaube ich, dass Technologie wird es, es gibt ja schon so Speed-Dating-Programme und Apps, kann nett sein, aber was ich, die paar Mal, wo ich so zusammengewürfelt mit irgendwelchen Blind Dates, war es meistens keine, tatsächlich keine gute Nutzung meiner Zeit. Ich muss, vielleicht muss man ein paar Abstriche machen, weil für mich ist jede 15 Minuten Gespräch, das muss eine wertvolle Zeit mit jemandem, mit dem ich gern spreche und wo ich freiwillig mich einbringen kann und nicht so irgendwie so, okay, jetzt muss ich höflich sein und schauen, dass ich durch die halbe Stunde komme. Es kann passieren, ja. Nee, absolut nicht. Definitiv nicht. Also das ist eins der Auswirkungen. Und dieses Bewusstsein, da gibt es einen zweiten Faktor, und das ist das Wellbeing. Wir müssen einfach auf die Gesundheit von den Mitarbeitern gucken. Und ich mache das zum Beispiel durch Transparenz. Es gab eine Zeit, da würde man nicht sagen, mitten am Tag oder in der Arbeitszeit, ich gehe laufen. Ich gehe eine Runde laufen, ich habe eine Stunde Lücke, gehe joggen. Heute macht man das recht offen oder blockt sich Zeit für Sport oder man sagt Family Time, ich klappe zu um 18 Uhr, weil dann esse ich mit der Familie. Und dass man sehr transparent das immer macht. Weil wenn ich das anfange, dann wissen meine Mitarbeiter, dass das okay ist. Und sharen dann auch, wie sie ihr Alltag bewältigen. Es gibt aber auch eine Kehrseite, die sollten wir vielleicht auch ein bisschen beleuchten. Und zwar gab es tatsächlich eine Studie, dass langfristig Innovation etwas leiden wird. Und da, es ist, da müssen wir etwas Gehirnschmalz reinstecken. Wie kann ich die Innovation trotzdem ankurbeln, wenn ich diese Art stilisierte Miteinander, oh hey, coole Idee, also Ideeboards und Gruppen, die zusammenkommen, zum Beispiel Hackathons, ist eine ziemlich coole Sache. Ich selber bin auf dem Advisory Board von Munich Business School und wir machen einmal im Jahr ein Researchathon. Da suchen wir uns ein Thema. Das nächste Thema beim nächsten Researchathon wird Hybrid Work sein, um Ideen auszutauschen und ein Konzept rauszubringen. Und das darf man nicht schleifen lassen. Das merkt man nicht so, weil das Business läuft eigentlich ziemlich gut, was man alles früher nicht konnte und jetzt kann. Das hast du ja auch gerade gesagt, ja. Aber die Innovation, die darf nicht leiden. Also da muss man proaktiv dranbleiben.
Ja, das ist es so sehr. Uns Tools und Technologien in den vergangenen Monaten so zu wichtigen Helferlein geworden sind, so sehr stoßen wir hoffentlich dort an Grenzen, wo der Mensch so die Hauptrolle spielt. Ne? Stichwort Zusammenhalt, gemeinsame Freuden, gemeinsame Lasten, gemeinsame Ziele, Umgang miteinander, Sorge füreinander, Verstehen. Anna, was bedeutet dieser Umbruch für Unternehmen im Hinblick auf traditionelle Führungsstrukturen und Hierarchien? Und wie können Unternehmen ihre Führungskräfte und Mitarbeitenden in dem Veränderungsprozess wirkungsvoll unterstützen?
Das ist eine sehr schöne Frage. Ich erzähle eine kleine Geschichte, wo wir mit Microsoft hat 2013 haben wir eine Betriebsvereinbarung unterschrieben mit unserem Betriebsrat für Vertrauensarbeitszeit, Vertrauensarbeitsort. So, jetzt Leute, ihr könnt arbeiten, wann ihr wollt, von wo ihr wollt. Und was ist passiert? Nichts. Weil wir das Change Management nicht hatten. Und Nummer eins, auf jeden Fall investieren. Wir haben mittlerweile bei uns bei Microsoft einen Transformation Lead, also jemand, der Transformation treibt, mit ein kleines Team. Wir haben auch einen Chief Learning Officer, also jemand, der für Lernen zuständig ist. Weil die Welt dreht sich sehr schnell, wir müssen viel mehr lernen und wir müssen permanent lernen. Und das ist ein ganz anderes Konzept. Und vor allem haben wir dann erkannt, dass das Mittelmanagement, das sind die wir vor allem an der Hand nehmen müssen. Management, also die Executive, ja, wir machen das, wir sind flexibel, mach mal. Und die Mitarbeiter würden gerne, aber eine Grassroot-Bewegung kann nicht diese Flexibilität erzwingen, wenn die Manager noch Angst haben, was ist, wenn das schief läuft? Und dann kriege ich Ärger, dass ich mein Team nicht im Griff habe. Und deswegen so Vertrauen, da muss man echt wirklich Trainings machen. Wie manage ich remote? wie sorge ich dafür, dass ich Teamspaß in meinem Team auch dann aufbringe, wenn die Leute sich gerade nicht treffen. Das ist eine Kunst. Und letzter Punkt dazu ist, das bedeutet wahrscheinlich, oder nee, nicht nur wahrscheinlich, das bedeutet, dass das Profil eines, der ideale Managerin wandelt sich. Das, was früher war, ich bin der Boss und ich kann gut bossen, das kommt nicht mehr an und wird ineffizient sein, sondern Leute mit ganz anderen Profile und Skills werden wahrscheinlich die optimalen Manager sein in der Zukunft.
Wenn wir dann noch einen Schritt weitergehen, aus meiner Sicht ist eine der spannendsten Fragen bei dem Übergang in diese neue hybride Arbeitszukunft, welche Unternehmen die besten Voraussetzungen haben, die Transformation überhaupt erfolgreich zu meistern? Welche Qualitäten kennzeichnen solche, ich nenne sie mal Benchmark-Unternehmen in Bezug auf New Work, Smart Industry oder erfolgreiche Zukunft aus deiner Sicht?
Ganz klar, gute Fehlerkultur. Weil es wird schief gehen hier und da. Und man lernt viel schneller, wenn man ausprobiert und sagt, hey, probieren wir es einfach so. Probieren wir unser Teammeeting so zu gestalten. Mach mal dies, mach mal jenes. Und wenn es nicht läuft, dann steht man auf und sagt, oh, ups, war nicht so gut. Wie können wir es besser machen? Und hier ist eine Beobachtung von außen, also von jemand, der nicht deutsch ist, dass Deutschland zwar eine große Stärke hat, dieses German Engineering. Ist sehr, sehr stark. Das ist auch eine kulturelle Sache, die daran liegt, dass wir sehr oft oder die Deutschen so gerne was sehr weit entwickeln, weil es gibt eine große Angst vor dieser Frage, das ist eine blöde Idee oder das funktioniert nicht. Und wir müssen diese Angst verlieren, weil das hemmt unsere Innovation. Und vor allem ist es genauso diese schlechte Fehlerkultur. Also früher Ideen rausbringen. Wir bei Microsoft, wir haben was Cooles gemacht vor mittlerweile 3-4 Jahre. Wir hatten eine ganze Stunde, ein Session über Folgendes. Wir haben gesagt, we have to ask more stupid questions and have more crazy ideas. Sprich, wenn jemand bei uns sagt, und das haben wir durchdiskutiert, um so Innovation und frühe Ideen rausbringen, ohne dass jemand sagt, hey, bist du blöd, das wird doch nie funktionieren, dass man sagt, coole Idee, aber vielleicht könnte man auch. Also wie man darauf agiert. Und sobald jemand jetzt bei uns sagt, I have a crazy idea or hey, maybe this is a stupid question, why don't we do this or that? Bei uns läuft alles meistens auf Deutsch, auf Englisch. Dann weiß jeder sofort, erinnert sich an dieses Training und statt dann so defensiv oder reingehen und sagen, es ist blöd, agieren die auf die richtige Art und Weise. Hey, coole Idee, man könnte ja auch, vielleicht funktioniert das nicht, hast du daran gedacht? Und das hat uns geholfen, ziemlich viel so abzurassieren, wenn es um unsere Angst, Fehler zu machen. Also es ist eine simple Sache, aber eine Technik, was jeder morgen anfangen kann.
Toll, klasse, Anna. Anna, ich schaue auf die Uhr, mir blutet's im Herzchen. Wir sind schon am Ende angekommen. Wenn ich 4 Juwelen mitnehmen darf aus unserem Gespräch, dann ist es erstens, dass wir investieren müssen und dürfen in Transformation und in Vertrauen. Dass wir zweitens den Menschen hinter den ganzen tollen Technik- und Tool-Erfolgen nicht vergessen. Drittens, dass the new normal das Thema Flexibilität werden wird. Und viertens, dass eine gute Fehlerkultur bedeutet, ausprobieren dürfen, Lernerfolge finden. Kurzum, du hast es gesagt, ask me stupid questions to have me crazy ideas. Das sind so meine 4 Juwelen von dir. Liebe Anna, dass du heute unser Gast warst, hat mich besonders gefreut. Und liebe Zuhörer, wenn ihr mit uns noch tiefer in Annas Thema einsteigen möchtet und bereit seid für neue Dellen im eigenen Kosmos oder auch gerne mal über eine ihrer Motorradreisen bei Wine & Talk oder Ähnliches erfahren wollt, dann laden wir euch herzlich ein zu unserem Best Practice Day 2021, dem führenden Lean Management Kongress in Europa, am 23. und 24. November. Anna ist als Speakerin an Bord und wird mit euch am ersten Kongresstag ganz tief eintauchen in das neue Arbeiten und darstellen, wie neue Formen der Zusammenarbeit Führung und Unternehmen verändern werden. Und das Geniale daran, passend zur neuen Arbeitswelt, ihr habt nämlich die Wahl, live in Stuttgart dabei zu sein mit uns oder einfach digital per Livestream teilzunehmen, von jedem Arbeits- oder Wunschort dieser Erde aus. Weitere Infos findet ihr da unter www.best-practice-day.com. Liebe Anna, herzlichen Dank, liebe Teilnehmer. Wir hoffen, wir konnten euch in diesen 22 Minuten nicht nur mitnehmen und das neue Arbeiten, sondern begeistern. Schön, dass ihr uns ein Ohr geschenkt habt. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Eure Janice Küsser.